Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. Gestern hat mich übrigens ein Hörer angeschrieben, er hätte einen 124er auf der Schanze gesehen mit deinem Nummernschildunterleger in Gold. Und dann habe ich ihm ein Bild geschickt von dem Auto, was du letztes Jahr verkauft hast. Und sagte, ja, ich glaube, das war der.
Kann der 230er.
Ja, genau.
Ja, ja. Genau. Der Käufer, der Ufo Patsch, dem gehören da, der hat da ein paar Boutiquen.
Ah, okay.
Der fährt in dem Alltag, ne? Der hat den nochmal komplett konservieren lassen.
Ja.
Und aber so richtig fett konservieren lassen, ist sein Auto.
Ja, genial. Ja. Genial. Ja, ich bin am letzten Sonntag, habe ich meinen Vater nach Soltau die Corvette zurückgebracht und bin dann mit meinem 230 TE 124er, der ja angemeldet ist und immer läuft, zurückgefahren. Und habe dann so gedacht, es war ja relativ kalt am Sonntag, da vermisst man auch keine Klimaanlage, weil das ist ein Extra, was er nicht hat. Und bin damit gefahren und dachte so, ja, das ist genau das, was du eigentlich beschrieben hast. Ein Auto, was einfach funktioniert, was sich gut fährt, was sich auch nach heutigem Standard irgendwie noch sehr gut fährt. Fährt auch auf der Autobahn total super ruhig, die Spur. Bei dem Auto ist auch alles top. Der hat knapp 160 gelaufen. Und da habe ich auch gedacht, eigentlich braucht man nicht mehr. Der hat keinen elektrischen Fensterheber, aber wann mache ich meine Fenster rauf und runter? Der hat ein elektrisches Schiebedach, hat eine Automatik, hat schwarzes Leder. Und das war es auch. Sorry, aber das war wirklich wieder so ein Gefühl, so wie du es beschrieben hast, wer braucht mehr als das?
Ja. Ach so, apropos, willkommen Frank.
Ey, Jens. Ach ja, wir haben ja schon
die ganze Zeit.
Ja, wir nehmen hier schon auf, ne?
Ja. Wir nehmen schon auf. Ach so, bevor ich es vergesse, Klaus, vielen Dank für deine Post. Und deinen Schlüsselanhänger, den werde ich in Ehren halten, auf jeden Fall. Finde ich sehr gut, freue ich mich sehr drüber. Klaus hat mir einen Schlüsselanhänger geschickt, den er schon sehr, sehr lange besitzt. Ein Citroën-Schlüsselanhänger, so aus den 60er Jahren, also so durchsichtiger Kunststoff, wo diese Citroën-Rompen eingegossen sind in den Kunststoff in so Gold.
Ja, cool.
Ja, ganz cool. Ja, was braucht man mehr, Frank? Keine Ahnung, du bist heute mit dem neuen Mercedes EQS hier. Was braucht man mehr, ne?
Ja, ich habe mir gestern
also
gedacht,
mal
der ist gestern zugelassen und habe ich gedacht, den muss ich dir jetzt mal vorstellen, bevor der dann.
Das ist ja Kontrast zu deinem Mercedes-Kombi, ne?
Ja, keine Frage.
Ja, das steht ja hier, das ist echt ein Trümmer, ne?
Der ist riesig, ne?
Ja, der ist so, ja, was ich nicht verstehe, aber bei vielen Herstellern nicht. Warum müssen solche Elektroautos gequält futuristisch aussehen? Warum sehen die nicht wie ein normales Auto aus?
Ja gut, das hat natürlich die Technik, die anders, völlig anders verbaut wird, natürlich ihren Platz braucht und man dann versucht, möglichst viel Innenraum zu schaffen auf einer gewissen Plattformlänge.
Ja, aber ich jetzt mal auch hier diese ganz egal, so ein VW ID3 oder so, ne? Also mit seinem gequälten futuristischen Gesicht vorne oder könnte auch einfach aussehen wie ein Golf und einfach mit E-Antrieb.
So. Ja, haben wir ja drüber gesprochen. Der Hyundai Ioniq schafft das irgendwie und ist trotzdem noch dabei futuristisch, finde ich.
Genau, ich finde auch ein Polestar 2 auch.
Ja, ich kann immer nicht so richtig unterscheiden, 1 und 2 irgendwie, aber so.
Der 2 ist der, den man kaufen kann, 1 ist der teure.
Das Coupé. Gut, das Coupé fand ich ja wirklich schön auf den Bildern, die du damals gemacht hast. Die Limousine habe ich jetzt ein paar Mal auf der Autobahn gesehen und habe gedacht, boah, also die ist dann wiederum ja auch wieder sehr eckig geworden, eigentlich sehr, sehr Volvo-typisch.
Ja.
Aber mich fetzt der jetzt nicht so.
Naja, also gut, wir sind jetzt mit, der EQS ist halt. Es ist ja die S-Klasse in Elektro sozusagen, aber ich finde jetzt vom Design her sieht eine normale S-Klasse wertiger aus.
Ja, ja, ich finde ja, das ist so ein bisschen das recycelte Design, wir werden jetzt viel lachen, von einem Citroën C6, weil die Seitenlinie ist sehr, sehr ähnlich.
Ja.
Und ein Citroën C6 wirkt ja vorne auch, ja, nicht kurz, aber eben auch ein bisschen kürzer und hat eben sehr, sehr viel Innenraum, der sich eben über eine langgestrecktes Fließheckklappe quasi bis zum Ende zieht. Und das ist hier ja auch so. Du hast es ja gemerkt eben, der Wagen ist ja riesig. Also Kofferraum ist riesig, hinten drin sitzen ist super viel Platz. Vorne sowieso.
Vorne ist viel Platz, aber durch dieses mehr One-Box-Design und diesem sehr schräg stehende Scheibe, hast du die Scheibe relativ nah, also oben so, dieser Scheitelpunkt ist sehr nah vor deinem Kopf und da ist nicht sehr viel Raum dafür, dass du unten so viel Platz hast. Weißt du, was ich meine?
Das stimmt. Im Grunde muss ich immer wieder sagen.
Und ich bin hinten eingestiegen, da stößt du den Kopf.
Ja, weil er dann schon wieder abfällt an der Stelle ein bisschen.
Also
mit Hut ist es nichts, ne?
Nee, mit Hut ist es nichts. Ich meine, das ist ja immer die wahrscheinlich das technisch machbare Moment, was man kaufen kann.
Ja.
So im E-Bereich.
Ja, ne? Definitiv.
So mehr wird es nicht geben. Ist schon gigantisch. Ich habe dann innen drin mal das Ambientlicht so eingestellt, dass man es vertragen kann, nämlich in so einem dunklen Orange, ganz einfach so ganz normales Licht. Dann wirkt das Auto auch anders, anstatt mit blauen und lilanen Leisten, wie es in jedem Foto gezeigt wird. Klar, die Displays, das kannst du alles programmieren, Wahnsinns-Navi, auch die Auflösung ist, also mehr geht halt einfach nicht. Ne? Also diese ganzen, ist auch sehr, sehr einfach zu bedienen. Also du hast halt irgendwie, du drückst einfach auf das Häuschen, dann flipwischst du ein bisschen rüber, alles selbsterklärend, du brauchst
ja dafür, keine... Ja, muss man sagen, dafür, dass Jens eigentlich keine Mercedes-Experience hat, war er da
keine
eben
Betriebsanleitung.
Sofort dabei und hat alles verstellt. Stimmt, du hast recht, ist selbsterklärend. Und was halt auch auffällig ist, und vielleicht ist das so ein bisschen reduced to the max, klar hat der alle Funktionen, aber er hat deutlich weniger Tasten als eine, ich sag jetzt mal, alte S-Klasse oder ältere S-Klasse.
Ja.
Es ist sehr reduziert im Innenraum am Ende, weil viele Dinge stellt man einmal ein und dann fährt man eben so.
Ja, er hat ja dieses Hyper-Display nicht, sondern den du hier mit hast, der hat in der Mitte ein großes Display und vorne eins vom Fahrer, so wie eine S-Klasse halt. Mhm. Und ja, muss sagen, dass also jetzt mal rein vom Design her ist das ganz hübsch gemacht.
Tatsächlich.
Über die Materialauswahl kann man sich zum Teil wundern, sagen wir es mal so.
Ja, nun muss man hier sagen, es ist die einfache Variante. Also hier ist es wirklich
die einfache Variante, 120.000 Euro. Und du hast eine verstellbare Kopfstütze und diese ganz cool gemacht, auch vom Design eigentlich. Also die Stütze fährt mit so einem Arm nach vorne, nach hinten, mechanisch, nicht elektrisch. Und diese Verkleidung, die das umgibt, oben auf dem Sitz, also wo jeder hinten Sitzende drauf guckt und es anfasst, ist einfach so Hartplastik, aber so richtig kacke. Ja, und komischerweise ist da drunter der Rücken, der ist ja sauber bezogen mit einer Art Kunstleder.
Genau.
Hätte man oben auch nur beziehen müssen.
Genau.
Aber das ist irgendwie so, was ist das denn?
Ja, man schon guckt gesagt, da vor allem direkt drauf als Formpassage.
Genau, hier, ich habe gesagt, gut, da können sich die Tuner wie Brabus und Konsorten noch austoben, können das schön alles mit Leder bekleben.
So ist es.
Und dann die Sitzbezüge sind, die Sitzfläche selber ist gelocht und wie eine Art Alcantara, das ist eine Kunstfaser. Mhm. Und die Zwischenflächen, wie hieß das?
Artico-Leder,
also es ist kein Leder, sondern es ist Plastik. Und in der Fläche hinten sieht es auch aus wie Plastik und fühlt sich wie Plastik an.
Im Fahrersitz merkt man es nicht so.
Nee, also finde ich bei 120.000 Euro, boah. Und was ich schade finde, dass die Lüftungsdüsen vorne, dass er so die sind ja wie diese Kugelaschenbecher früher, die man in jede Richtung bringen kann. Die sind einfach aus billigem Plastik in Silber. Das hätte Metallteil sein müssen, so wie jetzt die Tür in der Türverkleidung, die Lautsprecher oder so. Sind so gut, das ist aber alles, man guckt sich ja sowas an und sucht nach einem Fehler, irgendwie. Ne? Ja. Das ist, insgesamt ist das toll gemacht. Mir wäre es keine 120.000 Euro wert mit der Anmutung. Also ich würde mehr erwarten bei dem Geld.
Ich muss ja gestehen, ich glaube, in der Ausstattung wird so ein Auto auch so gut wie gar nicht gekauft. Also die Menschen geben bei dem Auto schon viel Geld aus, auch für Individualisierung und Leder im Innenraum. Dieses Auto ist jetzt auch außen weiß metallic und innen schwarz. Das ist natürlich eine Kombination, die ist irgendwie sehr, ich sag mal, sehr technokratisch clean, aber nicht wirklich angenehm und warm. Und ich finde,
passt eher zu einer pharmazeutischen Vertreterin.
So, ja. ja. Und ich finde gerade bei so einem Auto, was ja dann durch das elektrische Fahren ja auch sehr, sehr ruhig ist, würde ich mir auch so einen beruhigenden, hellen Innenraum wünschen.
Ach Frank, du hast ihn doch gestern Abend dann zu Hause an die Steckdose angeschlossen, ne? An die normale. Sag doch noch mal, was er gesagt hat. Also gestern war Freitag. Und sag noch mal, wann er mit Laden fertig ist.
Ja, Sonntag um 1 Uhr nachts wäre er fertig gewesen, wenn ich nicht heute hierher gefahren wäre. Ja. Er war aber noch halb voll. Also nur muss man eins sagen. Klar, der hat einen Riesenakku. Und aus der normalen Steckdose kommt halt überhaupt nicht die Power raus, die man dafür braucht.
Tja, so ist das.
Ja. Und trotzdem, das Fahren gestern war auch sehr interessant, weil, was ich nicht wusste, ich habe mich zwar mit dem Auto auseinandergesetzt, aber ich bin den halt auch noch nie gefahren vorher, zumindest nicht intensiv. Wenn man auf S, wie in Anführungsstrichen sportlich fährt, dann simulierte einem im Innenraum so ein leichtes Motorenbrummen, damit man so ein bisschen Feeling hat. Nicht doof, nicht doll, auch so, dass du auch sagen würdest, so, ja, das ist okay, ist natürlich synthetisch, klar. Ich bin gespannt, weil es wird ja von dem EQS auch eine AMG-Version geben, die EQS 53 AMG. Der wird dann wahrscheinlich irgendwie so etwas aggressivere Möglichkeiten haben. Also ist ja am Ende ist es ja so, jeder fährt das Auto so, wie er es gerne möchte. Ich muss gestehen, es gibt einem halt ein bisschen Gefühl, weil das Problem bei einem Elektroauto, gerade wenn man auf der Autobahn beschleunigt ist, du hast kein Feeling dafür, wie schnell du fährst. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Du musst immer auf den Tacho gucken und sagen, oh, ach, okay, hier steht jetzt 168, hier ist aber nur 120.
Wie schnell dachte der, wie viel fährt der denn überhaupt?
210.
Auch begrenzt.
Ja. Ist ein 450 Plus, also ist der in Anführungsstrichen kleinere. Kleiner bedeutet aber in diesem Fall mehr Reichweite und weniger Leistung. Und der 580 hat halt mehr Leistung, dafür etwas weniger Reichweite. Mhm. Ja. Und aber tolles Fahren, das ist aber auch, glaube ich, gar keine Frage. Das muss man auch erwarten können bei dem Preis. Wir sind kein Elektro-Podcast, deshalb schwenken wir mal jetzt um. Wenn das hier State of the Art ist, du hast ein Auto hier, was State of the Art war, nee,
wir sind Ende der 60er. Wir sind kein Elektro-Podcast, trotzdem in der guten Tradition, dass du immer mal einen neuen Mercedes mitbringst, ist es doch spannend, sich das mal anzugucken. Weil ich bin der Letzte, der in ein Mercedes-Autohaus rennt, um sich ein EQS anzugucken, ehrlich gesagt. Das interessiert mich nicht weiter. Aber ich finde es dann schon spannend, sich das mal anzugucken und so. Ja, also klar, ich würde es mir nicht kaufen, Punkt. Ich würde mir eher einen Polestar 1 kaufen für die Knete, ganz klar. Mhm. Ist auch eine andere Geschichte. Außerdem, wie ihr jetzt alle gehört habt, Koalitionsverhandlungen sind im vollen Gange. Tempolimit ist vom Tisch. Scheiß auf Elektroautos, gebt wieder Gas mit euren Benzinschlitten, Leute.
Ja, Vollgas. Ja, finde ich auch verrückt. Gut, klar, am Ende haben die das aufgegeben, hat auch keiner was von, war ja auch irgendwie ein Thema, was über Jahre hinweg auch immer wieder widerlegt wurde, dass das jetzt den großen Hebel hat, ne? Aber gut.
Ist vom Tisch.
Genau. Und wir haben eben gerade schon vor dem Podcast kurz gesprochen, also nochmal, Jens hat ja hier so ein geniales S-Klasse-Coupé. Und zwar ein 280 SE 3.5.
Ah ja, genau. Das ist jetzt, also das ist schon krass eigentlich. Weil dieser 280 SE 3.5 von 1970, also ist das Topmodell gewesen damals, S-Klasse Coupé.
Genau.
So stilvoll. Und so, das kann man, eine Eleganz, es ist und bleibt eines der schönsten Coupés, das W111, das Mercedes je gebaut hat.
Ja.
Ist überhaupt eines der schönsten deutschen Coupés überhaupt. Ja. Ganz, ganz, ganz eindeutig.
Ja.
Ohne die B-Säule. Ich bin ja ein Fan vom 220 SEB Coupé. Mhm. Finde den ja geil. Mhm. Weil ich mag den 220er Motor. Finde das ist auch ausreichend.
Finde ich übrigens sehr interessant, weil damit hast du ja quasi dieselbe Form, hast optisch fast denselben Prestige. Kostet aber deutlich weniger.
Ja gut, kostet heute deutlich weniger, weil Motor ist kleiner, klar.
Ja,
ist aber trotzdem ein 220er Sechszylinder, 120 PS. Ist eh ein Kleider, weißt du?
Genau.
Mit so einem Auto kleidest du durchs alte Land, da ist überall 70 oder 80, scheißegal, ob der 120 oder 200 PS hat. Das Schöne, ich mag die Aura von den 220ern, weil wenn die dann auch die kleine Kappe in der Mitte nur haben mit der Stahlfelge und keine vollflächigen Radkappen hatten die ja gar nicht. Und dann haben die halt das Armaturenbrett, da sind die Armaturen noch in Holz.
Richtig.
Und ab 280 sind die in Leder oder Kunststoff halt. Und dieses Armaturenrichtige Brett, wo die in dem Wurzelholz drin sitzen, es ist unbeschreiblich schön.
Ja.
Das ist also wie in der luxuriösesten Bootsbaukunst.
Ja.
Das ist ein Wahnsinn. Ich mochte den immer. Ich finde ihn richtig, richtig geil. Deshalb für mich käme so ein 220er in Frage. Ich wollte jetzt kein 280er E35 haben. Aber sowas von elegant und sowas von eine, wie soll man das denn nennen? Der Wagen hat eine Aura. Ja. Also das ist ein Statement.
Ja,
ne?
Absolut.
Und jetzt kommst du mit dem neuen EQS, der am gleichen Ende angesiedelt ist in der Produktpalette, vom gleichen Hersteller nur heute. Mhm. Das ist alles andere als die elegante Speerspitze in Deutschland. Mhm. Und es wird auch nicht als Designklassiker jemals gefeiert werden. Also dieses alte S-Klasse Coupé, also der hat natürlich auch eine geile Geschichte. Der ist in Stade bei Mercedes Rudeloff. Auf den Herrn Rudeloff zugelassen gewesen, Vorführwagen wohl. Mhm. Sechs Monate lang.
Der Vater von André, okay. Mhm.
6 Monate lang. Mhm. Und dann hat ihn ein Gastwirt aus Soldau gekauft. Mhm. Im Oktober 1970. Und der hat ihn besessen bis 2020, bis zu seinem Tod.
Wahnsinn.
Ja, echt absoluter Wahnsinn. Pappdeckelbrief dabei, Scheck, es ist alles dabei. Bordmappe, Pappdeckelbrief. Es gibt 2 Scheckhefte, weil die Scheckhefte gehen nur bis 130.000 Kilometer damals.
Richtig.
Und er hat dann wieder einen Eintrag bei 145.000, also musste man neue Scheckhefte anfangen. Ein Wahnsinnsauto, weil das Auto ist nicht restauriert. Der ist nur in Anführungsstrichen, das sind original und am Leben erhalten halt sozusagen. Mhm. Ne? Er hat zum Beispiel im Fußraum hinten, wenn du den Teppich rausnimmst, da wird es mal feucht gewesen sein. Und da war sicher Flugrost auf diesen Metallplanken sozusagen. Mhm, das Bodenblech hat ja so Planken. Ist ja so. Und das hat wohl einer sauber gemacht und dann mit so einer roten Rostschutzfarbe
gestrichen. Hammerit.
Ja? Nee, Hammerit ist das nicht.
Nee, irgendwas. Es gibt ja diese rote Rostschutzfarbe.
Genau.
Wahrscheinlich von Schiffen kennt man das.
Genau, damit ist das gestrichen und dann Teppich wieder drauf. Nicht neu lackiert oder so. Ist natürlich kein Rost. Klar, weil ist ja irgendwann mal weggemacht worden so. Und ist auch nichts durchgerostet, also ist die komplette Struktur, war wahrscheinlich Oberflächenrost. So, es gibt so Details in der Wagen, wo du siehst, okay, da hat mal einer was gemacht oder zur Erhaltung, wie auch immer. Der jetzige Besitzer hat dem Wagen 5 neue Michelin-Reifen gegönnt, inklusive Reserverad, auch die richtig schönen Michelin XV, richtig geil, XVX. Der hat einen Service gehabt, eine Zündung ist gemacht worden, Verteiler, alle Kabel und so ein Kram, eine Einspritzanlage, ein paar Sachen. Noch letztes Jahr war er noch aktiv tätig, die Blechtrommel. Olli hat den komplett konserviert.
Ah, okay, super.
Und es ist ein originales Auto. Wenn du ihn durchmisst, ist noch einiges an Erstlack an dem Wagen. Mhm. Unglaublicher Zustand von den hinteren Seitenteilen. Und das sind ja die Problemzonen von dem W111er Coupé. Der hat da gar nichts, das ist
der Top. Nein, der muss ja immer trocken gestanden haben. Man merkt das auch am Leder. Das Leder hat eine ganz geniale Patina, weil die ist eigentlich sehr gering für das Alter.
Die ist nicht kaputt.
Weil häufig sind die ja dann tatsächlich gerissen.
Genau.
Und selbst bei Mercedes ist es oft so, man fährt selbst noch mit den leicht angerissenen Sitzen, weil wenn man es neu macht, ist halt neu.
Genau.
Und dann ist es erstens der große Rundumschlag und zum anderen auch nicht mehr original. Hier, finde ich, war ich auch eben ganz überrascht. Das Leder ist wirklich noch sehr intakt. Und was mich total begeistert, ein Detail an dem Auto, ist eben diese mechanische Uhr, die man ticken hört. Ich habe sie eben gefilmt, man hört sie ticken und ich hab's, das war ein Zufall, weil das eben die Uhr geht ja ein bisschen, nicht, geht nicht nur ein bisschen nach, die ist falsch, war wahrscheinlich von der Batterie abgeklemmt, die ist jetzt eben auf 12 Uhr umgesprungen, dann macht sie so krack. Das ist genial. Total schön, aber auch da, was wirklich besonders ist, dieser 3,5 Liter Motor ist recht problemlos. Das heißt, das, was du eben beschrieben hast mit Zündung, ist klar, das muss man immer mal erneuern. Aber das ist so ein Motor, der, wie soll ich sagen, wenn er immer genug Öl und immer genug Wasser bekommt und gepflegt wird, dann ist so ein Auto auch heute noch dafür gut, um im Zweifel damit 200 zu fahren.
Ja, aber ich bin witzigerweise eher Fan des Reihensechszylinders. Ich finde ihn geiler, weil er viel ruhiger läuft.
Ja, der 350er ist schon so ein bisschen bollerig. Ne?
Ja, aber der so ein 220 SE, so ein 16er Reihe, ich hatte ja in der Heckflosse auch den Motor, der war perfekt eingestellt bei mir, auch die Einspritzanlage, der bewegt sich nicht einen Millimeter im Leerlauf. Du hörst gar nicht, dass der an ist. Mhm. Du denkst, ist der Motor überhaupt an?
Wenn er gut eingestellt ist.
Genau, muss Gas geben, um zu merken, dass er sich bewegt. Und da, das ist so dieser Klassiker, da kannst du tatsächlich ein Euro-Stück hochkant draufstellen, es wird sich nie, null bewegen.
Ja, stark.
So, das stark. Ist diese Rheinsechse, ist schon, aber das ist doch alles eine persönliche Geschmackssache. So, ne? Die jetzt auch auf dem Markt preislich ist natürlich der 3,5er die Speerspitze, gerade die Cabriolets.
Ja, genau.
Das ist ja in kranken Sphären, kostet dann 700.000 Euro, was steht da dran? Ja. 6,98 restauriert. Ja, kann man sich darüber unterhalten, ob man das ausgeben möchte. Ich sehe den Gegenwert da nicht, aber ja, schwierig. Ne? Ich sag mal ganz ernsthaft, bei 698.000 Euro, ich kann mir einfach das beschissenste Cabriolet kaufen und es für 150.000 voll restaurieren lassen und dann hat es mich 200 gekostet, weißt du, aber nicht 698.
Was übrigens ganz schlimm war, es gibt ja tatsächlich, weil das, was du gerade gesagt hast, mit dem man kann die ja restaurieren, genau das ist übrigens auch passiert, als die Cabrios so teuer geworden sind, gab es einige, die dann Coupés zu Cabrios umgebaut haben und die haben das so gut gemacht, dass man schon ganz genau hingucken musste und echt ein Spezialist sein musste, um das vernünftig zu erkennen. Diese Autos sind natürlich, wenn man das, ich sag mal, aufdeckt, am Ende lange nicht das wert, was ein richtiges Cabrio wert ist.
Nee, weil da ist ja der Preisunterschied, Cabriolet 698.000, genau. Coupé, ich sage jetzt mal so ein 1er Coupé, so wirklich voll restauriert, so einfach so neu, kostet vielleicht 200.
Mhm, genau.
So, ne?
Genau.
Das ist ja ein Unterschied von 400.000 Euro, ne?
Genau.
Da kann ich schnell mal Dach absägen.
Ja, und die Coupés gab es natürlich auch, also die sind natürlich jetzt auch gestiegen, muss man sagen. Die gab es aber auch mal eine Zeit lang günstiger und es gab auch tatsächlich, es gab also TÜV, also es gab Coupés mit TÜV noch vor 5 Jahren, mit den kleineren Motoren für um die 20.000 Euro.
Ja, klar.
So. Und so ein Auto war natürlich damals auch optisch, ja nicht weit davon entfernt, schon mega Knaller. Ja. Aber so ein Auto wird ja immer teurer, um es zu restaurieren.
Ja.
Und der TÜV guckt auch immer genauer hin. Also von daher gerade
so. Ich finde hier die Farbkombi ist ja so meins, ne? Dieses Sandmetallic und innen drin dieses tief dunkelbraune Leder und die Teppiche sind auch die ersten, ganz sicher.
Ist das wirklich tief dunkelbraun? Ich habe eben, meine Augen sagen die ganze Zeit schwarz.
Nee, ist braun.
Ja.
Braunes Leder, brauner Teppich, Holz, das hat tatsächlich, da muss man ran eigentlich, weil die Holzleiste, die oben vor der Windschutzscheibe,
genau,
das Armaturenbrett
sitzt, die kriegt ja immer schön so.
Die hat Risse, das kann man restaurieren. Ich würd's, wahrscheinlich kann man es auch, also so, ich würde es wahrscheinlich lassen. Dann hat er ganz cool dieses riesen Stahlschiebedach, das elektrische. Und er hat, ich glaube, das hat, ist eher selten, er hat die Lenkradautomatik.
Genau, er hat keine Mittelschaltung, sondern hat Lenkradautomatik.
Und das ist ganz geil.
Viergang wohlgemerkt, also auch das ist sehr komfortabel, genau, bei dem Auto.
Und das ist richtig cool, weil du hast erstmal so 2 Armlehnen, also pro Sitz eine und in der Mitte hast du noch ein Sitzkissen.
So ist es. Du darfst also zu dritt vorne sitzen.
Du kannst zu dritt vorne sitzen, genau. Du hast so ein schönes Polsterkissen da unten und die Konsole ist ja nichts, das ist ja kein Schalthebel und gar
genau.
nichts. Ne? Das ist schon geil. Also vom Feeling her, wenn du da drin sitzt,
ja, total.
Das ist scheiße cool, Leute.
Ja, ja.
Scheiße cooles Auto.
Ja, finde ich auch. Und was man noch betonen muss, die Lenkräder, das waren natürlich so die letzten tollen Lenkräder. Die hatten zwar schon den Sicherheitsaspekt, weil sie hatten ja in der Mitte so ein kleines Kissen, wo man da mit dem Kopf reintauchen konnte.
Ja.
Aber sie haben halt noch den, also wisst ihr vielleicht nicht, aber wenn ihr auf das Lenkrad drauf guckt, hat er ja so einen Chromring auf dem Bakelit-Lenkrad.
Ein Hubring.
Ein Hubring, genau. Und das ist nicht nur Hubring, sondern, jetzt muss ich lügen, ist das bei dem... Ist das, nee, bei dem ist das
bei
noch
dem
Blinker?
Ist es, nee, bei dem
ist nur Hubring, ne?
Nee, Blinker, das ist ganz hart, der Ponton Mercedes. Selbst eine Heckflosse hat das nicht mehr gehabt.
Der ja,
Heckflosse
und der, 100, Blinkerhebel. Der 190 SL hat das auch.
Genau, der hat das der auch. Der ist ja Ponton-mäßig.
Ja.
Da ist der gleichzeitig Blinker. Da kannst
genau.
du mit dem, ja, aber auch nicht der ganze Hubring, sondern
nein,
der Mittel, so gibt es nochmal wieder einen Mittelteil.
Genau.
Klick, klick zum Blinken. Hier ist auch tatsächlich auch ein altes Lenkrad, keine Repro.
Mhm.
Die gibt es ja auch in neuer von Mercedes.
Konnte man übrigens damals aussuchen, ob man das schwarz oder weiß
haben will. Und genau. Du erkennst die neuere nämlich daran, der Stern ist nicht mehr dreidimensional.
Ah ja, okay.
Mhm. Also so. Einer schrieb dann, das ist das falsche Lenkrad, das ist wahrscheinlich aus dem Strich 8er, weil es kein Chromring von hinten, also es gibt Lenkräder mit einer Heckflosse, ist der Hinterteil hinter dem Kissen noch komplett aus Chrom, nicht aus Kunststoff gewesen. Und diese Hubplatte sitzt in einem Chromring drin, also in einem Chrom, praktisch in einer Chromschale.
Ja.
Ist in der Heckflosse so. Und ich meine auch noch beim 250er, und dann ist Schluss, beim 280er gibt es das nicht mehr. Da ist Feierabend damit.
Ja. Also.
Ich habe ja vor 3 Jahren habe ich einen grünen 220 SE verkauft. Extremst patiniert original. Der hat hier der Familie Herz gehört, Immobilienherz.
Ah, ja.
Immobilienherz. Die haben den neu gekauft, 1964, war Neukaufrechnung dabei, Scheckheft, alter Brief, Pappbrief, alles da.
Das stand immer vor dem Fernsehturm.
Und der ist in der Firma und unter mit Herz Eintracht, ich glaube, 6-mal umgemeldet worden.
Ja, von der
und den haben die bis in die 90er Jahre besessen.
Stark.
Und dann ist er nach Wiesbaden verkauft worden und ich habe ihn dann wieder hier gehabt. Komplette Historie, komplett unrestauriert, komplett patiniert und der war innen drin Cognac. Und das Cognac-Leder war auch noch nicht kaputt. Und der war außen, war der dunkelgrün, und zwar in 220er, ich mag den halt, ne? Der war der Knaller, der war.
Ich fand das Leder Cognac damals, das hatte mein 109er ja auch, war ganz interessant, weil es nicht so richtig einfarbig war, sondern es hatte hellere und dunklere Stellen.
Ja,
so
ein bisschen. Das
war, genau, das war echt cool. Ja. Aber nee, das Auto ist echt klasse und mit so einem Auto kannst du überall vorfahren, da bist du überall mit gut gekleidet. Ne? Mit so einem S-Coupé, ja. Wow.
Ne? Und vor allen Dingen, wenn du die Fenster ganz runter machst, ohne B-Säule, das ist ja so komplett offen,
ja.
Ist ein einmaliger Style.
Ja.
So, das ist unerreichbar. Aber da... Ich finde ja auch ein D126er Coupé immer noch elegant. Ja, das ist so.
Klar.
ja, aber dann hört es auf. Und das Eleganteste von allen.
Das hört deshalb auf, weil ein 140er Coupé war natürlich schon, war nicht elegant. Das muss man halt ganz klar sagen. Das war auch ein Riesentrümmer, so wie du es gesagt hast.
Und dann kommt 220, ne, Coupé.
Und dann kam, ja, 215 heißt er dann.
215.
Und das war wiederum dann schon so ein Auto, wo es dann wieder in die falsche Richtung ging von den Menschen her. Wobei das aus meiner Sicht auch trotzdem irgendwann ein Klassiker wird von der Form her.
Aber die Dachform nach hinten.
Weil die Dachform der Hammer ist, genau. Und weil er, weiß ich nicht, er hatte ja noch das Vier-Augen-Gesicht, war ja quasi das letzte Auto, was dann, nee, das stimmt nicht, 2012 hatte das auch noch. Also auf jeden Fall Vier-Augen-Gesicht-Coupé. Ja, kann man drüber streiten, aber wenn man das sieht, ist es schon von der Form her
ganz cool und stimmig. Die Dachform ist geil, weil sich das ja hinten, die C-Säule verjüngt sich ja nach unten.
So ist es.
Ja, die wird nach hinten nochmal schmaler.
So ist es.
Das ist schon ein sehr elegantes Dach.
Und er hatte ganz coole Türmechanismen.
Ja, aber den Wagen, den habe ich noch nie elegant gesehen. Elegant wäre der, wenn der in einem dunkelblau Metallic, cremefarbenes Leder, weißt du, dann die Felgen von dem Zwölfzylinder.
Gibt und gab
flachen,
es. Gibt und gab es, ja.
So.
Gibt und gab es, habe ich auch schon gesehen.
Ja, aber ich kenne keinen. Die meisten, die Silber, Leder, Schwarz, so.
Das ist ein bisschen schade, ja, bei dem. Ja, das stimmt. Also, finde ich auch.
Aber das ist oft so, dass Autos, die Menschen verliert der Mut dann, mal eine andere Farbe zu nehmen, sondern, oh nee, Silber ist gerade in, weil alle haben ja einen Silbern, also kauft man sich halt einen Silbern.
Das war aber auch dann die Zeit. Also das ist ja das Problem. Silber. Seit Ende 90er bis tief in die 2000er rein und eigentlich bis heute sind halt Farben dann irgendwann weg gewesen. Haben wir schon tausendmal drüber geredet. Klar, aber Türmechanismus nochmal ganz kurz. 215er, der hatte ja so ein Türscharnier, weil man ein Problem lösen wollte. Und zwar, Coupé-Türen sind ja so unheimlich lang und ist natürlich in der Parklücke total doof. Und diese Tür ist dann ja nicht ist ein Stück nach außen geschwungen und dann nach vorne. Sodass, wenn die Tür aufstand, der Winkel der Tür deutlich geringer war, aber man genug Platz hatte, um vernünftig auszusteigen. Das war ganz cool gelöst. Hat man nachher gelassen, weil das war natürlich auch, wenn du aufwendig. Dir das anguckst, war aufwendig, teuer. Ja. Auf jeden Fall cool. Was man nachher gemacht hat, auch da ganz interessant bei den großen Autos und großen Coupés, man hat nachher Stoßdämpfer eingebaut, die in jeder Stellung stehen bleiben. Weil du weißt ja, jeder kennt das ja von seiner Autotür, die hat ja so verschiedene Rasten. So. Und irgendwann hat man dann Stoßdämpfer eingebaut, die dann einfach genau da, wo du die Tür hinstellst, stehen bleibt und dann eben nicht mehr nach außen oder nach innen wieder zurückschwingt. Weil das ist ja nervig, wenn du in der Parklücke stehst. Ja, aber ja, das S-Coupé, der Hammer. Also bin ich auch gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, völlig unabhängig vom, ja doch auch, ich will nicht sagen ambitionierten Preis, denn es ist ein teures Auto, so, aber das Auto an sich ist das sicherlich wert, wird er nicht lange hier stehen. Weil es sind eigentlich auch nicht so viele schöne Autos im Angebot, die original sind.
Ja, vor allen Dingen so eine Historie, die auf ein Autohaus zugelassen waren und dann danach 50 Jahre in der ersten Hand waren.
Und hier in Norddeutschland auch, also nicht irgendwo irgendwie.
Ja. 50 Jahre lang.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Ja, der hat halt sein Auto behalten und am Ende war es das. Am Ende, muss man gestehen, hat er im Zweifel, gut, das ist jetzt, wenn er verstorben ist, natürlich nicht entscheidend, aber wenn man dann die Wertentwicklung sieht, ist das schon genial. Also ein Auto hat neu, glaube ich, jetzt muss ich lügen, aber Ende der 60er hat so ein Auto gekostet. 35.000, 36.000 Euro,
D-Mark. D-Mark, ja.
Ja? Und das war viel Geld damals. Ja. Richtig viel Geld. Ja. Das war damals auch, das weiß ich nicht, Zehnfache von naja, vielleicht nicht Zehnfache, aber von einem normalen Auto irgendwie das Sechs-, Siebenfache.
Klar, natürlich, klar.
Ja, ja, die Relation passt. Dann habe ich hier gesehen, heute irgendwie hat das Saab Coupé noch eine Schwester bekommen, hätte ich fast gesagt.
Ja, ein Saab Cabriolet, ja. 900S, also ein Soft-Turbo, hat aber schon der jetzige einen Ladeluftkühler eingebaut.
Okay.
Wenn du jetzt beigehst und die Redbox, dieses rote Steuergerät einbaust, hat das Ding dann auch 175 PS direkt. Ne?
Ah klar, so. Okay.
Ganz geile Geschichte auch, das Auto kommt aus Westfalen ursprünglich, hat die Frau eines Saab-Autohausbesitzers bekommen, ist die Erstbesitzerin bis 2015 gewesen. Und der Wagen ist jetzt 72.000 Kilometer gelaufen, das ist ja für einen Saab sehr, sehr, relativ wenig an Kilometern.
Was auch sonst.
Ne? Ist schwarz-metallig, lederschwarz, Klimaanlage, elektrisches Dach. Dann hat er einiges an
Zusatz. Klima ist aber auch nicht so häufig in Deutschland bei dem Auto gewesen, ne?
Nee, nicht unbedingt. Ja. Ne. Dann, der hat unten so eine Zusatzkonsole mit Saab-Zusatzinstrumenten drin. Und dann hat er ein großes Saab-Soundsystem und hat oben ein Radio mit Kassette und unten hat er noch einen CD-Player extra von Saab in der Mittelkonsole.
Okay. Aus welchem Baujahr ist der Wagen?
94.
Hat er da schon CD gehabt oder wurde das nachgerüstet?
Nee, das konntest du damals schon kaufen.
Oh ja, okay, krass.
In der speziellen Konsole. Und das sieht auch ganz cool aus, weil du zwei Geräte hast. Gab's von Volvo auch.
Und how much is the fish?
How much is the, der kostet 32.900 Euro.
Okay, also ist aber gar nicht so viel teurer als das Coupé, ne?
Ja, 6.000 Euro teurer.
Ja, ja, ja. Ja, cool. Weil ich finde, bei dem Auto mal besonders erwähnenswert, das haben ja übrigens beide, ne? Das hat das Coupé und der hier auch, das sind ja die Aero-Felgen, ne? Richtig? Die einzige Dreispeichenfelge, die geht, finde ich.
Ja, ne?
Also es gibt kein anderes Auto, was mit einer Dreispeichenfelge irgendwie fahren darf und weil es immer irgendwie komisch aussieht, bei dem Saab diese Felge geht. Und hier gerade, das ist auch original, ne? Dass die so grau lackiert ist.
Ja,
ne?
die ist Anthrazit lackiert, nur genau. Der Rand ist poliert.
Das war ja, Mitte der 90er war das der letzte Schrei, ne?
Ja, ja.
Also wenn man mal bedenkt, wann andere Marken angefangen haben, ihre Felgen zu lackieren, ich möchte behaupten, das war bei vielen mindestens 5 Jahre später.
Ja gut, auch hier Volvo mit dem 850 T5R in Titanfarben. Ja,
genau, die waren
noch Titanfarben. Ich glaube, das war das erste Auto, wo titanfarbene Alufelgen serienmäßig drauf waren.
Ja, was mir noch gerade einfällt, wo es das tatsächlich gab, war bei manchen späten E30. Die hatten eine graue BBS-Felge drauf, die 15 Zoll. Die gab es ja eigentlich in Silber und die gab es auch in so einem Grau.
Ja.
Das habe ich besonders so bei Sondermodell Cabriolets und sowas im Kopf. Aber stimmt schon, es war super selten. Passt toll zu dem Auto und ja.
Zustand ist geil.
Ja, und diese Autos sind immer gefragt.
Leider ist die Fahrertür oben lackiert. Im oberen Teil, da war wohl ein Kratzer. Das gemessen waren so 213 Mikrometer. Also
naja gut, dünn. Das ist halt nochmal nachlackiert.
Ja, der Rest vom Wagen erst lag auch.
Naja, perfekt. Ja.
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 Und auch geile Story, ne? Deutsches Auto, Bordmappe Scheckheft, zweiter Hand, 70.000 gelaufen. So. Also ist schon oberste Schublade für so ein Saab Cabriolet.
Ich muss jetzt mal doof fragen, haben die ein elektrisches Verdeck? Oder?
Ja, elektrisches Verdeck.
Okay, gab's beides?
Nee, gab nur elektrisch.
Aha, okay.
Machst du oben klack, klack auf und dann
okay.
Handbremse ziehen.
Genau.
Er hat eine Automatik, natürlich auf P stehen. Und dann geht
Und dann das. Hat er wahrscheinlich eigentlich noch so eine fette Persenning, die rüber muss, ne?
Weiß ich, er hat eine Persenning, die fehlt ganz oft, weil die ist kaputt. Die ist dreiteilig, besteht aus einem harten Kunststoff.
Ach was,
okay. Das ist wie eine Verkleidung, die du drauf
ja,
brauchst,
okay.
So eine Hartschale.
Ja.
Hier ist die in der Originaltasche und ist aber nie benutzt worden.
Ja, ja. Ja, jetzt kommt's. Man darf nicht ohne Persenning fahren, ne? Also bei keinem, ich würde fast sagen, nee, eigentlich bei keinem Cabrio, was eine Persenning hat, darfst du ohne
Persenning fahren. Wenn eine Persenning vorgesehen ist, darfst du eigentlich nicht ohne fahren.
Genau.
Das ist ein Unfallschutz.
Genau.
Dass da
das
keiner mit seiner Hackfresse reinfliegt, wenn du vorne schon überfahren hast.
Zum Beispiel, ja. Ja, ja, da stehen ja auch immer mal so ein paar Teile ab, wenn das Verdeck offen ist. Das sieht schon immer ein bisschen komisch aus.
Ja, besonders hier beim Käfer 1303 Cabriolet.
Ja, Wahnsinn.
Wo das ganze Dach dahin so drauf liegt.
Da denke ich auch manchmal, wenn du dann eine Vollbremsung machst oder so, aber es bewegt sich nicht, ne? Es ist zu schwer.
Es bewegt sich nicht, weil es einrastet.
Ah ja, okay.
Beim Käfer hast du ja vorne, links und rechts jeweils in Höhe der B-Säule so eine Metallplatte, mit so einem Loch und so, und dann ist ein Haken am Verdeck, klack,
okay.
Und da ist es eingerastet, also sollte es eingerastet sein.
Gut, das macht ja Sinn. Ich frage ja deshalb, weil es gibt viele Cabriolets, bei denen das nicht einrastet, ne? Weil da schmeißt du das Dach nach hinten, wie beim MX-5 oder bei der Baketta.
Ja gut, aber dann ist...
Nee, bei der Baketta hat
einen Deckel drüber.
Hat einen Deckel, ne?
Ja.
Ja. Ja, ein Deckel ist natürlich irgendwie immer viel eleganter und schöner, ne? Sieht schon besser aus.
Ja.
Ja. Das war auch immer, finde ich, Golf Cabrio offen. Ich weiß nicht, konnte man da hinten überhaupt rausgucken? Also Golf 1. Doch, und auch Golf 3 war ja auch noch so ein komisches Dach.
Nee,
so
das geht schon beim Golf, aber beim Käfer ist noch schlimmer, steht es ja noch höher hinten.
Ja, da kannst du gar nicht rausgucken.
Kannst du fast nicht rausgucken.
Nee, ne? Nee, das ist gleichzeitig Windschock für die Hecke hinter.
Ja, aber es ist genauso hier bei dem Fiat Riva von meiner Frau, ist ja auch ein Cabriolet.
Ja.
Machst du elektrisch zurück oben.
Ja.
Und wenn du das ganz runter machst hinten, kannst du auch nicht vernünftig rausgucken.
Ja.
Es liegt alles im Weg. Also mache ich wieder hoch, gucke durch die Scheibe raus mit dem Spiegel, weißt du? Total dämlich. Dann lieber so ein Roadster wie eine Baketta oder so, wo es einfach verschwindet komplett. Hier ist ja auch klar, die sind auch nur Kurzziehdächer, die können ja einfach so verschwinden.
Ja,
klar. Ein Zweisitzer, ne? Ist ja keine Fläche.
Ja.
Das Abdach ist ja schon ganz schön groß.
Das ist schon ziemlich riesig, ja.
Ja.
Sieht aber auch noch top aus, schön dunkel, schwarz.
Geiles Auto.
Ja, schönes Ding.
Schwarz.
Schönes Ding.
Edelstahl-Auspuffanlage, ist alles gemacht, was man, der ist eisgestrahlt, mit Fluidfilm konserviert.
Ich habe ganz viele Menschen, die uns folgen, immer im Podcast, gerade bei Instagram, die irgendwie einen 911er und einen Saab haben.
Echt?
Ja. Ja, das ist so, manchmal posten die einen Saab, manchmal den 911er. Irgendwie ist das so. Scheint das auch ein bisschen so in die Richtung zu gehen. Und so ein Saab, ist klar, eins ist auch klar, ist immer eine gute Wertanlage. Wenn die vom Zustand her vernünftig sind, kann man so ein Auto toll fahren. Klar, man muss ein bisschen drauf achten, du hast ja auch erzählt, wenn man so ein Getriebe repariert, kostet auch Geld, ne? Aber insgesamt finde ich es schon...
Ja, du darfst ja nicht vergessen, den Hersteller gibt es nicht mehr.
Ja.
Und also es gibt keinen Hersteller, der noch Teile vorhält, ne? Also es, glaube ich, irgendwann wird es mal dünn mit Teilen, ne?
Ja. Naja, das ist ja gut, wenn man dann eine Edelstahl-Auspuffanlage hat, dann kann einem nicht mehr so viel passieren.
Ja gut, die zumindest Auspuffanlage an der Stelle ist nur das Kleinste.
Ja, ja. Ja. Dafür gibt es meistens
eher Teile. Eher so Zierteile und spezielle Teile werden das Problem. Ne?
Hast du denn diese Woche irgendwas verkauft? Ich habe das gar nicht richtig verfolgt. Ist ja was im Kopf?
Habe ich was verkauft? Ja, ist in der Abwicklungsphase. Müssen wir gucken, wie wir das abwickeln. Die Dings verlässt uns, Herr Frankenstein, die umgebaute Restomod-Heckflosse.
Ach was?
Ja.
Okay.
Ja. Die verlässt uns. Da muss aber der Andreas noch mal ran. Ich bin bei der letzten Fahrt, hat es ganz schön nach Öl da drin gestunken, nach Verbranntem. Und entweder ist es der Kopf hinten oder das Nockenwellengehäuse, wo es dann auf den Auspuff runter tropft. Und da kann der Andreas noch mal volles Programm. Ne?
Ja. Gut, kann natürlich auch vom Stehen an irgendeiner Stelle sich Öl gesammelt haben und dann, wenn du losfährst, ja, sowas gibt es ja auch.
Ja, du siehst das auch schon, dass das hinten ölfeucht ist. Also.
Ja, okay. Ja, gut, das muss halt gemacht sein, ne? Sonst macht das ja keinen Spaß.
Genau. Sonst der Abarth Rivale ist reserviert. Ja, was haben wir denn noch? Haben wir noch was Neues gekriegt?
Da kenne ich auch jemanden, der sich den angeguckt hat. Hat er mir geschrieben.
Ja. was haben wir denn noch? Achso, der Triumph TR4 ist noch gekommen.
Oh, wo ist der denn? Den habe ich gar nicht gesehen.
Steht hinten. TR4 IRS in dunkelblau mit cremegrauen Innenraum. Ist auch schon reserviert, deshalb habe ich den nicht weiter fotografiert. Ich habe gar nichts mitgemacht. Auch kein Foto, das jetzt da ist, sondern der Kunde soll sich in der ersten Ruhe angucken und gibt eigentlich, wenn man sowas sucht, keinen Grund, den nicht zu nehmen, sagen wir so, ne?
Also ich weiß ja nicht, ob das mit der Halbleiterkrise zu tun hat, aber was ich in den letzten Wochen beobachte, ist tatsächlich, dass der Run auf Autos, und zwar auf klassische, gefühlt nochmal zugenommen hat. Mag auch daran liegen, dass viele inflationssichere Anlagemöglichkeiten suchen, ich weiß es nicht. Aber man merkt schon, man merkt das ja irgendwie am einfachsten an der mobile Garage, die man hat. Also man hat bei mobile die ganzen Parkungen. Und wenn man dann irgendwie 2 Wochen später reinguckt, denkt man, drei Viertel davon verkauft. Sonst war es so, die Autos standen schon länger. Also ich habe das Gefühl, da ist Druck auf dem Kessel. Die Menschen haben Bock drauf. Vielleicht, ja. Ich finde das ja verrückt, Jens, wenn du jetzt mal eine Berechnung machen würdest, also könnte man ja mit Excel, wenn man Bock hat und damit gut umgehen kann, mit den ganzen Autos, die du in den letzten 10 Jahren hattest und verkauft hast und was die jetzt kalkulatorisch wert wären. Also sprich, wenn du dein Geld darin angelegt hättest, die nicht zu verkaufen, sondern sie gekauft hättest und nur die Wertsteigerung damit genommen hättest. Wäre mal interessant, was da unterm Strich steht.
Ja.
Oder?
Ja. Es wäre bei manchen Autos wäre das Hurra. Ja. Aber es gibt auch Autos, wo man sagen würde, ach, da habe ich mir jetzt aber mehr erwartet.
Das stimmt.
Zum Beispiel der TR4.
Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Ne? Britische Roadster ist ein besonderes Klientel. Und man muss ja
aber nicht nur besonderes Klientel, sondern eigentlich kaufen ja Leute Autos aus ihrer Jugend, die sie damals gut fanden, wie sie jung waren, die irgendwie Vater, Tante, Onkel, Mutter gefahren hat. Beim TR4 wird die Luft halt schon dünn, weil die Leute sind im Zweifel heute auch so alt, dass sie sich in so ein Ding nicht mehr runterquälen wollen. Ne?
Stimmt.
Und da kommen wenig nach, die das cool finden und irgendwie. Ne?
Was würdest du denn im Moment sagen, welches Jahrzehnt ist das, wo sich am meisten im Moment tut?
Ja, mit dem meisten Potenzial sind 80er und frühe 90er Jahre.
Ja, ne?
Ja. Ist ja klar, weil jetzt Leute aus den 80er, also die 80er-Jahre-Autos gut fanden, die sind dann, ich kann es ja ausrechnen, ist jetzt einer 45 Jahre alt, die erste Lebensversicherung wird ausbezahlt, will sich irgendwie ein kleines Auto, ein nettes Auto kaufen. Also wenn er jetzt 45 ist, was war vor 30 Jahren im Schaufenster, was er gut fand?
Also um das nochmal kurz zu erklären, es gibt Kapitallebensversicherungen, die ausbezahlt werden nach einer bestimmten Zeit. Ne? Also man muss nicht sterben, damit eine Lebensversicherung ausbezahlt wird.
Gut, also dann 30 Jahre zurückgedacht, da war er 15 und hat bei BMW vorm Schaufenster gestanden. Und was stand dann da im Schaufenster?
Genau.
Oder bei Mercedes oder Porsche, whatever. Und das sind heute die Traumwagen, um die es geht. Und das ist auch der Markt, der sich dann bewegt halt. Ne? So ist ganz klar.
Das ist so. Ja, das ist ganz witzig. Wenn du das, es gibt ja viele jüngere Leute, die sich beispielsweise heute einen 190er kaufen, der ist 30 Jahre alt und für die ist das ein richtiger Oldtimer.
Ja.
Für uns irgendwie noch nicht so, nee, weil das war noch so. Weil das war ja noch Alltag. Und ich habe heute bei der Durchsicht meiner Quartettkarten, weil ich irgendwie noch mal ein paar raussuchen wollte für so ein paar Reel-Videos hier, also immer die Autos zu den Fahrzeugen, die du hier hast, bin ich noch mal auf ein Quartett gestoßen. Das heißt, die neuen, die aktuellsten Autos der IAA. Im Kleingedruckten steht hinten unten drauf 1980. Und ich finde, wenn man dieses Quartett hier durchguckt, dann wundert man sich, dass diese Autos jetzt mittlerweile schon alle über 40 Jahre alt sind, weil das sind nämlich gefühlt so die ganzen modernen. Fast jedes Auto könnte man jetzt hier thematisieren, weil die sind alle irgendwie nicht so richtig kacke.
Chevrolet Citation fand ich immer cool.
Ja, auch ein seltenes Auto, ne?
Lancia Delta, BMW M1.
Ja, Lancia Delta zum Beispiel, ne? Lancia Delta, das ist die Form vom Lancia Delta Integrale. Den verbindet man aber heute eher mit Ende der 80er und Anfang der 90er.
Ja, das ist aber 79 auf den Markt gekommen,
glaube ich. Und genauso, klar ist da ein 126er drin, weil das Baujahr 1980 war das erste Jahr, wo er dann lief. Das Auto war aber auch noch, oder verbindet man heute auch noch mit der Optik, 88, 89, Ende 90er, ist aber ein Auto designt in den 70ern, ne? Für die 80er. Was hast du da noch für Beispiele drin?
Fiat Ritmo Cabriolet.
Ja,
Wahnsinn. Aber habe ich noch nie in der ersten Serie so gesehen, wie es hier abgebildet ist. Ich kenne die immer nur als Facelift Cabriolet.
Mit diesen geilen, runden, also nicht nur Scheinwerfern, sondern mit dem runden Türgriff.
Ja, oder hier Renault R14 TS mit Faltdach.
Ja, ja.
Hat man gar nicht mehr auf der Pfanne, die
Autos. Das Auto, so einer steht tatsächlich in Galicien in genau der Farbe, ohne Faltdach. Sieht man in Deutschland, hat man die eh gar nicht gesehen, glaube ich. Ne? Ja. Aber wobei, auf manchen alten Bildern sieht man mal welche. Die gegeben hat es den. Aber ein R14 habe ich auch tatsächlich in Deutschland überhaupt nicht vor Augen. Ja. Was findest du noch?
Ein Datsun 280 ZX.
Ja.
BMW 745i haben wir hier.
Ja, der 745, das war damals tatsächlich gefühlt ein altes Auto, ne? Weil der hat tatsächlich dieses 70er-Jahre-Design.
Ein Volvo 345.
Ja, boah, nee.
Alpha 6.
Ja, schon stark, ne?
Die neuen aktuellsten Autos, ja. Ja, wenn das Quartett von 1980 ist, die IAA war aber nicht 80.
Nee, die war 81.
Die war 79, wow.
Ja, oder 79, so, ne? Genau. Ja, genau. Ja. Ja, Copyright war 1980, wer weiß das, was sie da, was auch immer die da gemacht haben. Vielleicht haben sie es auch ein Jahr recycelt. Die neue Serie, Supertrumpf. Das waren so die ersten Supertrumpf-Karten, ja.
Okay.
Aber du hast ja auch zwei tolle Quartettsgeschenke gekriegt.
Ja, der Patrick war letzte Woche noch hier. Wir hatten gerade aufgehört.
Ja, der hat mich gerade verpasst. Ich bin hier weggefahren
genau,
und hat Jens noch an der Tür aufgehalten.
Uns einmal ein Quartettspiel geschenkt, Mitgliederschlitten, das TVR-Quartett Nummer 1. TVR-Quartett, genau, da ist draußen so ein Cosworth-Umbau drauf, den habe ich mal verkauft, den Wagen.
Ach, tatsächlich?
TVR, genau. Und dann eins, das heißt Monster Staus Deutschland. Quartett mit Megastau. Die Deutsche Bundesbahn präsentiert. Das könnte auch glatt hier von, das könnte von Dings sein, von dem Postillion.
Ja, stimmt.
Hier haben wir zum Beispiel eine, also man sieht hier ein Bild.
Ach, jetzt kommt's. Du weißt, von wem das ist, das Quartett, ne?
Nee.
Ja, das ist, jetzt kommt der Witz.
Ist tatsächlich von der Deutschen
Bahn. Ja, das ist tatsächlich von der Deutschen Bundesbahn.
Ja, steht die Bahn-Edition steht drauf. A6 Ludwigshafen, Kaiserslautern. Staulänge 20, Staudauer 90 Minuten. Geile Außentemperatur Werbung. 18. Betroffene Reisende ca. 5.000. Verlorene Arbeitsstunden 12.500. Tobsuchtsanfälle ca. 40. Das sind also die Daten. Und dann hast du immer Bilder von irgendeinem Stau auf irgendeiner Autobahn.
Ja, haben meine Eltern mir auch neulich erzählt, als sie weggefahren sind hier aus von Hamburg nach Soltau wieder zurück, standen sie auch in der Vollsperrung. Und nachdem sie mir das erzählt hatten, habe ich sie 3,5 Stunden später wieder angerufen. Sie standen immer noch auf dem gleichen Fleck. Und haben dann aber gelacht und hatten Geigenhumor, weil sie haben draußen die Leute gesehen, die alle irgendwie zwischen den Leitplanken pischern mussten.
Ja.
Ja? Weil klar, was willst du machen, ne, wenn du da stehst? So. Hat nicht jeder ein Wohnmobil dabei.
Nee.
Könnte ich mal bei Ihnen kurz austreten. Ja, ja, finde ich aber, ist schon eine komische Werbung für die Deutsche Bahn. Ne? Also mit Staus zu werben, naja. Aber dieses Mitgliederquartett,
Monster
TVR, das könnten wir tatsächlich mal spielen. Ich muss gestehen, wenn das Quartett 32 Karten hat, dann müssen sich die Autos ja da drin wiederholen, weil mehr als 32 unterschiedliche TVR gab es gar nicht.
Modelle?
Ja, nee, das würde ich nicht, mal sagen nicht. Nee,
das nicht unbedingt, aber...
Genau. Die hatten immer tolle Namen, finde ich. Die ersten nicht,
3000, 2500.
Nein, Namen, die man nicht aussprechen kann.
Chimera.
Genau.
Zebrera.
Genau, Zebrera. Krasse Autos, weil die wirklich, also das sind ja richtige Sportwagen. Die Dinger haben richtig Dampf, wenn da der Motor, der richtige Motor drin ist. Aber man muss sich mit den Autos auch auskennen, weil es gibt Autos, die sehen außen gut aus und der Rahmen ist tot.
Ja.
Ne? Weil die haben ja so ein, was haben die, ist das ein Gitterrohrrahmen tatsächlich? Oder?
Genau, das war ziemlich doof gemacht und zwar bei den früheren. Die Karosserie liegt ja auf dem Rahmen auf und da hat man als Puffer dazwischen so Bälge gehabt, so klein. Anstatt Gummi war das aber aus Rosshaar.
Ups.
Ups, Ross hat sich voll Wasser gesaugt, zack, und drunter hat es gerostet. Ne? Das ist ein Loch im Rahmen. So. Ja, genau. Das war nicht so schlau, ehrlich gesagt.
Mhm.
Gut, hat ja auch einen Grund, warum es die Firma nicht mehr gibt.
Ja, aber sie haben echt ein paar coole Autos hinterlassen. Wenn ich das hier so sehe, guck mal, die haben tatsächlich hier die Namen auch, ein Tasman. Tasman, oh ja, hier sind viele Tasman drin. Grand Tourer, Griffith, wie heißt der?
Wixen.
Genau. Tusken. Alles dabei, alles dabei, alles dabei, alles dabei. Ja, hier ein Chimera. Den fand ich schon geil. Der war von der Form her auch irgendwie cool, finde ich. So mit diesem überstehenden Kotflügel vorne. Und so.
Ja.
Du weißt, was ich meine, den Versatz zur Tür. Ne? Aber ich finde das Auto klasse. Und der Sebrera. Finde ich auch von der Dachform her, also irgendwo tolle Sportwagen. Passt wahrscheinlich nicht jeder rein. Ne?
Sieht aus wie Top gechoppt ein bisschen.
Ja, genau, Top Chop. Für die Hörer, die Top Chop nicht kennen, Top Chop ist eigentlich.
Also Top ist das Dach und wenn es gechoppt ist, ist es tiefer gelegt.
Ist genau, total. Genau. Ist eigentlich, kommt eigentlich aus dem amerikanischen Hot Rod Bereich.
Ja.
Wurde wohl schon in den, ich vermute mal, 40er Jahren, wurden die Dächer dann eingekürzt. Genau so sieht das, du hast recht, hier sieht man es auch nochmal deutlich.
Ja.
Ja, da kann ich mal ein paar Bilder von machen, für die Hörer. So ein TVR kriegt man ja, gut, in Hamburg gibt es ein paar. Aber sonst kriegt man den echt nicht vor die Nase. Ne? Jetzt ist es natürlich ein bisschen langweilig, wenn du einen ziehst, aber zieh doch mal einen. Vielleicht ziehst du ja den von.
Oh.
Und?
Ja, ist ein DVR auf jeden Fall.
Ja, ne? Das habe ich mir gedacht.
Besitzer Thorsten Puls. Da steht immer der Name drauf.
Vom okay, Besitzer, okay. Und was ist für ein Motor? Ist ein Sechszylinder oder gab es überhaupt Sechszylinder? Es gab Achtzylinder, weiß ich. Oder der 2,8 Liter gab es auch. Das müsste doch ein Sechszylinder gewesen sein, ne? Sag mal was. Steht das drauf?
Nee, ist ein TVR 280S. Ist ein V8S sozusagen. Der V8S ist die Weiterführung vom 280S und im Endeffekt so von der Grundkarosserie ist das so ein 3000er TVR aufgeschnitten als Cabriolet in der letzten Variante mit Kunststoffstoßstangen so.
Okay.
Schon 8-Zylinder Motor, 3,9 Liter. Ich glaube, das ist aber ein aufgebohrter Rover-Motor.
Das muss ja ein Rover-Motor sein.
Die haben spätere 8-Zylinder selbst eingebauten Motor.
Ja?
6-Zylinder haben sie gebaut. Mit Speed 6 und so.
Ja, ja. Okay.
Ja, ist wohl der Rover-Motor drin. Ja, genau.
Komm, ich will noch mal einen ziehen. So. Jo, habe ich eben schon von gesprochen, ja. Gelber Roadster, ein Chimera, auch mit dem V8, auch mit dem 240 PS, 243, boah, möchte ich in dem Auto aber auch nicht fahren, auf der Autobahn, ey. Also ich finde Beschleunigung und so, ja, super cool, macht bestimmt Spaß. Blöd bei den Autos ist, es gibt echt nur wenige Linkslenker, ne?
Es gibt sehr wenige Linkslenker.
Genau.
Meistens Rechtslenker.
Fast alles Rechtslenker. Haben irgendwie ein ganz cooles Cockpit, finde ich. Ist auch ganz nett gemacht. Ist halt so, ja, richtig motorsportmäßig irgendwie.
Nee, das Cockpit ist cool gemacht und auch die Schalter zum Beispiel. Die haben ja eigene Schalter gehabt, so aus Metall, so voll gefräst. Die sind, glaube ich, zum Teil bei den Autos gar nicht beschriftet gewesen. Also musst du mal überlegen, was da ein- oder ausschaltest.
Guck mal, das Auto gehört bestimmt Vater und Sohn, weil hier steht Karl und Andreas Kempf. Ne, Karl ist bestimmt Papa und Andreas ist der Sohn und haben sie beide. Ja, ja, cooles Ding. Ja, auf jeden Fall so ein bisschen Lotus-Gene, hätte ich fast gesagt. Ein bisschen vergleichbar eigentlich mit, kann man das sagen? Nee, kann man nicht. Wenn ich sage vergleichbar mit Wiesmann, ist eigentlich nicht richtig.
Nee.
Kann man nicht. Ist halt ein... Ja, ein britischer Sportwagen, ne?
Ja, ein Kleinserienhersteller, Kunststoffkarossen, so.
Ne? Boah, ich kann mir nicht vorstellen, dass der jemals Geld verdient hat, ne? Oder?
Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall war irgendwann Schluss, zappenduster.
Ja, ne? Ja. Ja, echt schade, ne? Irgendwie gibt es ja gar keine englischen tollen Autos mehr, hätte ich fast gesagt. Englische Autos gibt es gar nicht mehr, ne?
Nee, nichts, wo man jetzt irgendwie... Doch klar.
Aston Martin, ja, und MG, Bentley. Ne? Und MG, ne?
MG, die neuen Chinesen-MGs meinst du? Schlimm, ne?
Ja, Aston Martin wird wahrscheinlich irgendwann mal die letzte Möglichkeit sein, AMG V8-Motoren zu fahren.
Ja, auch das, ne? Ist auch irgendwie doof, finde ich.
Ich glaube, das ist ganz cool. Also ich glaube, Aston Martin und auch die Menschen, die so ein Auto fahren, die sind ganz happy darüber, dass sie einen coolen Motor drin haben. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es die letzten, also denkt an meine Worte, dass es die letzten Autos sind, die noch AMG-Verbrenner fahren werden. Weil ich glaube nicht, dass man das tun wird, dass man Aston Martin die Hybrid-Variante verpasst oder elektrisch macht.
Das passt einfach nicht.
Nee, das ist dann, ja, haben sie ja jetzt, ist ganz, da können wir nochmal den Bogen, das ist jetzt ein Zufall, aber es gab doch jetzt so ein, hier ist James Bond Auto, ein DB5,
ja.
Und dann eben umgebaut auf Elektro und so nach dem Motto, hier, James Bond kann weiterhin DB5 fahren, aber auch das, ne, also ein DB5 umzubauen auf Elektro ist irgendwie auch...
Na gut, hat aber mehr Stil dann trotzdem wie ein EQS. Das sind wir wieder beim Anfang.
Ja, klar.
Nee, ich habe einen interessanten Satz gelesen. Porsche ist so darauf erpicht, das bei den E-Fuels mitzumischen und das voranzutreiben, weil das auf die Dauer den 911er rettet. Weil der 911er selber wird nie ein Elektroauto werden. Aber der Cayman jetzt schon, glaube ich, ne, die nächste Generation. Aber das, ich, ganz ernsthaft, was machen eigentlich die Hersteller? Die sagen jetzt alle Elektro, Und dann weht der Wind von der anderen Seite. Was machen Sie dann? Werden die Elektroantriebe weggeschmissen und holt man sich wieder Benzinmotoren aus dem Keller? Oder wie ist die Idee? Was ist die Strategie? Die Strategie kann ja nicht sein, dass es voll elektrische Antriebe alle nur noch haben. Das ist ja Quatsch.
Das ist aber tatsächlich die Strategie der Hersteller, die im Moment gerade
uns präsentiert wird.
Ja, nicht nur uns präsentiert wird. Ja, klar, gut. Das ist das, was... Also alle großen Marken elektrisieren ihre Fahrzeuge und werden das auch dauerhaft tun und haben sich auch dafür committed, das bis zu einem gewissen Datum nur noch zu machen.
Es ist ein Irrweg.
Ja, wir werden das gewahr werden. Wir werden das gewahr werden. Ja, was machst du jetzt noch? Ich mache jetzt noch ein paar Reels hier in der Garage 11 und du gehst dann nach Hause, ne?
Ja, ich gehe bald. Ist das immer schon durch?
Du, ich habe das Gefühl, ich würde fast sagen, ja.
Frank.
Jens?
Schweb du mal mit deinem EQS nach Hause. Vielen Dank, dass du ihn mitgebracht hast, dass ich mir das mal angucken durfte.
Eigentlich würde ich dich ja gerne noch mal eine Runde fahren lassen damit.
Nee, ich glaube, ich will gar nicht. Ich traue mich nicht.
Nachher gefällt dir das, ne?
Mach was kaputt.
Ach Quatsch, nachher gefällt dir das, ne?
Du, was heißt, gefällt mir das?
Das ist,
fährt garantiert ganz normal, geil.
Genau. Ja? Es ist ein normales, sehr angenehm, komfortables Fahren. Gar keine Frage.
Genau.
So. Und alles andere funktioniert, wie so ein Auto funktionieren muss.
Ja.
Und das war's. So.
Ja.
Und wenn man dann eben noch weiß, dass so ein Auto alle Assistenzsysteme hat, um selber fahren zu können, das kann er ja auch so gut wie. Gut, aber dann ist es eben etwas, was dich von A nach B bringt. Ohne dabei Benzin zu verbrennen, aber reduziert
ja, ist das. Ja, das ist ja wieder, der verbrennt zwar kein Benzin, aber der Strom kommt ja auch irgendwo her. Ne?
Das und alles die, Ökostrom.
Und die Ressourcen, ne? Also irgendwo muss es ja,
ja,
ne?
Okay. Ja, ja, klar.
Naja. Naja, Frank.
Gut, also, ich wünsche dir einen schönen Samstag, unseren Hörern.
Kommst du denn damit wieder nach Bremen zur Arbeit oder musst du nochmal laden?
Locker, nein, der Reichweite ist easy. Ich habe 400 Kilometer jetzt noch, alles gut. Oder 500,
wie viel ist
oder?
Denn die Reichweite insgesamt?
Ich hatte gehofft, dass du mich das nicht fragen wirst, weil ich das immer vergesse und verwechsel. 700 und ein paar zerquetsche, glaube ich.
Kilometer. Aber nicht, wenn du mal richtig auf die Tube drückst und hier Klima und alles läuft, oder?
Naja, gut, also, sorry, Reichweite, wenn ich dich das bei dir frage, dann sagst du dir auch, wenn du normal fährst. Klar, wenn ich natürlich auf den Pinsel drücke und permanent 210 fahre, dann geht die Reichweite auch runter. Aber,
nee, wenn du ganz normal fährst, wäre interessant.
Ja, das kannst du mich dann beim nächsten Mal fragen, wenn ich es ausprobiert habe.
Diese 700 noch was Kilometer sind doch der Wert, der angegeben ist nach...
Im luftleeren ja, genau.
Raum nach XY.
Nee, luftleeren Raum nicht. Das ist schon, sind schon echte Werte, die auch erzielbar sind. Aber natürlich hängt auch das wie immer von der Fahrweise ab. Und klar, wenn man so ein Auto jetzt das erste Mal fährt, dann ist man natürlich verführt, erstmal zu gucken, wie beschleunigt der und wie schnell fährt er eigentlich. Also die Verbrauchsfahrt ist bei mir bisher ausgeblieben. Die hole ich aber nach.
Gut.
Alles klar. Also.
Tschüss.
Einen schönen Start in die Woche wünschen wir.
Einen schönen Start in die Woche. Bis bald.
Bis bald. Tschüss. Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.